Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier für euch eine neue Folge unseres Podcasts beziehungsweise mit Heiko und Judith Kreu. Wir haben Rückmeldungen gekriegt, was euch so für Themen interessieren. Und da war ein Thema zum Beispiel, wie sich unterschiedliche Typologien, das heißt Persönlichkeitsmuster in der Beziehung zeigen und welche Auswirkungen die haben. Und damit wollen wir uns heute schon mal mit einem befassen, weil wenn wir unseren Podcast anhören oder wenn wir von euch Feedback kriegen, jetzt neulich schon mal gehört, dass Heiko und ich doch sehr unterschiedlich in unseren Redeanteilen sind.
Ich komme immer gar nicht zu Wort.
Genau. Und ich quatsch die ganze Zeit. Ja, Spaß beiseite. Immer wenn Heiko eine Pause macht, dann gucke ich ihn ganz interessiert an und denke, ja, red weiter, was kommt jetzt? Und eigentlich ist es von ihm eine Aufforderung, dass ich jetzt in das Thema mit einsteige.
Und dann wartest du 3 Sekunden. Ich denke mir, was soll diese Stille in dem Podcast? Das geht so nicht. Ja, red doch.
Und ich sitze da und denke, was will er denn jetzt von mir? Ich habe doch jetzt irgendwie dazu nichts zu sagen.
Der hat doch schon alles gesagt.
Eben. Fällt mir jetzt nichts ein, so spontan jetzt neues Thema. Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Wir sind ein bisschen unterschiedlich in aber unserer Persönlichkeit, wir beiden.
Gott sei Dank nicht so wahnsinnig unterschiedlich wie viele andere Paare. Darauf habe ich nämlich geachtet. Dazu gibt es gleich nachher vielleicht eine lustige Geschichte, wie ich geguckt habe, dass ich nicht wieder eine Partnerin mehr aussuche, die so unterschiedlich ist, dass ich sie gar nicht verstehen kann.
Genau. Und da sind wir mitten im Thema. Unser erstes Thema, was wir behandeln werden, Introversion und Extroversion. Und wenn ihr jetzt ein bisschen zugehört habt und die letzten Podcasts euch auch schon angehört habt, dann...
Die letzten Folgen.
Entschuldigung. Dann wisst ihr jetzt vielleicht auch, wer von uns eher introvertiert oder extrovertiert ist.
Ja. Und das ist also ein Merkmal. Judith hat ja gerade gesagt, wir schauen uns mal so ein Merkmal an, wo sich Persönlichkeiten unterscheiden. In der Persönlichkeitspsychologie ist das ist ganz lange schon ein Thema. Sind Menschen eigentlich unterschiedlich und wie kann man mit diesen Unterschieden umgehen und kann man die auch messen, diese Unterschiede? Und ein bisschen entzieht sich dieses Thema Persönlichkeit der echten Psychologie. Es war ganz lange ganz, ganz schwer, überhaupt nachzuweisen, dass diese Unterschiede wirklich da sind und wirklich messbar sind. Und ich halte ja seit über 20 Jahren Vorträge zu dem Thema. Und wenn die Menschen das hören, sagen sie, ja klar ist das so, ich kenne das so. Aber wissenschaftlich nachweisbar ist das schon viel schwieriger. Es gibt jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren auch Modelle, die zeigen, dass es wirklich messbar diese Unterschiede gibt. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und wahrscheinlich ist deswegen auch Beziehung so schwierig, wenn man unterschiedlich ist, weil es eben doch nicht so einfach kategorisierbar ist oder irgendwie messbar ist. Und weil wir auch uns entwickeln im Leben und weil wir in verschiedenen Situationen unterschiedlich sind.
Na, ich glaube, also was mir immer wieder auffällt, ist, wie lange ich brauche, Dinge, die ich über Persönlichkeit gelernt habe, wirklich dann auch im Alltag zu sehen. Jetzt höre ich das schon so viele Jahre von dir, diese Unterscheidung zwischen Extroversion und Introversion. Und gerade so in den letzten 1-2 Jahren sitze ich immer da und denke, stimmt, Heiko ist einfach wahnsinnig extrovertiert. Der redet einfach unheimlich viel und gern die ganze Zeit. Und ich denke mir, ist mir das früher nicht aufgefallen? Es wird mir immer deutlicher, wie unterschiedlich wir da dann doch sind.
Ja, und was wir vielleicht heute mit euch erreichen können, ist, dass wir so ein bisschen auf diese Unterschiede schauen und auch gucken, wie wir miteinander diese Unterschiede lernen können, wertzuschätzen und zu respektieren und wie wir uns trotzdem miteinander gut in Beziehung setzen können, auch wenn wir so unterschiedlich sind.
Ja, und dann fällt mir gleich ein, dass wenn ich dann so sehe, wie du die ganze Zeit redest, denkst du, ist das jetzt wichtig? Oder ist es jetzt für dich so wichtig, die ganze Zeit zu reden? Und dann denke ich immer an deinen Vortrag, dass du sagst, extrovertierte tanken im Außen. Und dann bekomme ich da mehr Verständnis für das. Ja, wenn du dich mitteilst, dann tankst du für dich, dann lädst du dich auf. Das ist deine Energie und deine, ja.
Naja, ich brauche aber auch ein Publikum dafür. Ich kann mich ja nicht ins Bad stellen und mir selber was erzählen. Und deswegen, wenn ich auf dich treffe, erzähle ich und brauche auch Reaktion. Aber nur kleine Reaktion, damit ich wieder meine Akkus auffüllen kann. Ich verarbeite meinen Tag und die Ereignisse, indem ich darüber spreche. Und ich brauche das Reden und die Reaktion der anderen, um Bestätigung zu kriegen, Anerkennung zu kriegen, Zuwendung zu erfahren, zu spüren, dass der andere sich für mich interessiert, dass er neugierig ist, dass er mehr von mir erfahren will. Darüber erfahre ich sowas wie Angenommensein, Wertschätzung, Liebe, Zuwendung und Beziehung. Ich brauche genau das. Und jetzt müsste man es umdrehen für Introversion. Fühlst du dich wertgeschätzt und in Beziehung und gesehen, wenn ich die Fresse halte? Ja, wenn ich dich in Ruhe lasse. Wenn ich dir deinen Raum lasse, wenn ich dir Zeit lasse, wenn ich nicht dauernd hinterherlaufe und dränge und frage und dir was aus der Nase ziehen will, sondern wenn ich einfach mich in denselben Raum setze und Zeit mit dir teile.
Ja. Das ist schon schön, wenn ich mit Menschen in einem Raum sitze und wir schweigen. Kommt immer ganz drauf an. Wenn es um inhaltliche Themen geht, rede ich auch ganz gerne, aber ich höre dann doch eigentlich auch mehr zu und merke immer, dass ich schon Zeiten brauche, wo ich im Außen nichts höre, weil mir das dann einfach zu viel wird.
Ja, und wenn ich dir keinen Raum lasse, also ich habe jetzt vorher überzogen, ne? Aber wenn ich Judith eine Frage stelle und dann gebe ich ihr keine 10 Sekunden, um zu antworten, oder wenn sie antwortet, unterbreche ich sie nach einem Halbsatz und erzähle ihr wieder von mir, dann fühlt Judith tatsächlich keine Beziehung, keine Wertschätzung, kein Gesehenwerden und nicht mal Interesse an ihr, weil sonst würde ich ihr nicht nach einem Halbsatz ins Wort fallen.
Ich habe aber mittlerweile bei dir verstanden, dass Extroversion das ja nichts ausmacht, den Extrovertierten nichts ausmacht, wenn man ihnen ins Wort fällt. Und dass ich das dann auch mache, um irgendwie mal so zwischendrin reinzukommen, wenn wir im Gespräch sind miteinander.
Es ist ja noch schlimmer. Bei der Extroversion ist es so, wenn der andere einem ins Wort fällt, signalisiert er damit, dass er Interesse hat, mit mir zu reden und mitzuspielen. Und dass er so sehr begeistert ist von dem Gespräch, dass er sogar dazwischen quatschen muss. Daran erkenne ich, dass der andere sich interessiert und es ganz toll findet und unbedingt mitreden will. Wenn Judith höflich ist und mir zuhört und ganz still ist, dann denke ich, es geht ihr bei einem Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Es scheint vollkommen, sie überhaupt nicht aufzuregen oder zu beschäftigen oder zu begeistern oder so. Weil die sitzt da, als würde sie sich einen Scheißdreck dafür interessieren.
Dabei höre ich ganz aufmerksam zu und versuche das nachzuvollziehen. Ja, deswegen guckst du dann auch so komisch. Frage mich dann, wann dein Gedanke zu Ende ist, dass ich dann was dazu sagen kann. Aber ich bin ja lernfähig und habe verstanden, dass ich zwischendurch dann einfach mal reinkrätschen muss, damit du den Eindruck hast, dass ich auch mit dabei bin.
Ja, Zwischenfragen oder eigene Gedanken, die den, also natürlich merke ich das Interesse, wenn du meinen Gedanken aufgreifst und ihn mit deinen Gedanken fortführst und einen Aspekt dazu bringst und dann kann ich ja wieder das Ruder übernehmen und wieder weiter meinen nächsten Gedanken spinnen. So ist für mich als Extrovertierter die vollkommene Kommunikation. Zwei Extros sind natürlich so, dass sie sich ständig ins Wort fallen und man als außenstehender Introvertierter, wenn man das sieht, fragt man sich, ob die sich überhaupt zuhören. Und ja, natürlich. Ja? Sie greifen nur sofort alles auf und assoziieren weiter und verbinden das mit ihren eigenen Sachen und dadurch entsteht sowas wie, muss man sich vorstellen, wie Ping-Pong spielen. Das ist toll. Und zwar Introvertierte, die lassen sich ausreden, machen immer Pausen, dass der andere nachdenken kann.
Können schön zusammen schweigen. 3 Stunden im Auto sitzen und es war dann eine ganz erfüllte Fahrt, weil man hat einfach so schön miteinander geschwiegen.
Ja, du weißt, dass du jemanden ganz Besonderen getroffen hast.
Weil der hält's aus, mit dir zu schweigen.
Wenn du mit ihm schweigen kannst. Mhm. Ja, ich kann ja da von mir erzählen, jetzt mit dem, wenn wir gerade beim Schweigen sind, ja, wenn ich mit dir irgendwo sitze und wir schweigen, dann entsteht bei mir so ein innerer Druck. Das ist so unangenehm, das ist so, ich finde es fast unhöflich, neben einem Menschen zu sitzen, zu stehen und nicht zu reden. Da entsteht innerlich eine Wahnsinnsspannung bei mir. Und ich muss diese Stille und dieses Schweigen, dieses wir haben uns nichts zu sagen, das muss ich durchbrechen und fange an zu quatschen.
Es Geht mir aber auch so. Ich bin ja so an der Grenze zwischen Extro und Introversion. Ich bin ja nicht total introvertiert, dass wenn ich mit Menschen, die introvertierter sind als ich, fange ich auch an zu reden.
Ja, aber baut sich bei dir auch so ein unglaublicher...
Also bei ja, mir ist das so, also mich nervt es dann irgendwann, dass ich so denke, meine Güte, es ist ja total öde. Warum fängt der andere denn nicht mal ein Gespräch an? Wir haben doch hier irgendwie nicht so viel Lebenszeit auf dieser Erde, dass wir jetzt die ganze Zeit schweigen. Also dann merke ich dann schon auch, dann fühle ich mich verantwortlich dafür, dass hier jetzt mal was zwischen uns passiert und so. Also es geht mir schon auch so, wo es ist ein Unterschied. Menschen, die ich nicht so gut kenne, da ist der Druck größer. Also da fühle ich mich viel schneller gezwungen, auch was zu sagen, wenn da Schweigen ist. Also so auch das Gespräch aktiv zu gestalten. Bei Menschen, die ich schon länger kenne, wo ich so weiß, sind introvertiert, da kann ich innerlich auch ein Stück weit die Verantwortung abgeben und kann sagen, naja, ich kann auch schweigen, ohne dass es mir jetzt so viel ausmacht. Dann schweigen wir jetzt mal gemeinsam, wobei ich dann manchmal schon irgendwie also so zwischendurch sage, naja, haben wir jetzt mal genug geschwiegen, was geht dir denn so im Kopf rum? Und da kriege ich ja dann auch immer ganz interessante Themen zu hören. Ja, Ex-Introvertierte brauchen eben die Aufforderung. Wer, wenn er den Extrovertierten dann immer vor, dass sie so viel reden, aber es ist natürlich auch hilfreich, weil extrovertierte Menschen, introvertierte Menschen auch einladen, ins Gespräch zu gehen. Durch ihre Art. Finde ich.
Ja, also um das noch ein bisschen besser zu verstehen, in der Introversion, da redet es innen drin ja die ganze Zeit.
Redet und denkt.
Es redet aber halt still, ne? Weil die halt introvertiert sind. Aber das, was ich nach außen kommuniziere, kommunizieren Introvertierte innen drin. Die durchdenken alles von allen möglichen Seiten. Die denken auch mal totalen Quatsch manchmal. Und dann merken sie, sie haben sich jetzt verrannt. Und dann denken sie noch weiter. Und es sortiert sich dadurch innerlich, ne? Und ich kann das innerlich nicht. Also wenn ich mich hinsetze und versuche nachzudenken, da geht nicht viel. Wenn jemand gegenüber sitzt und der hört mir zu, dann kann ich ganz klar laut denken, aber nicht leise. Als Extra sage ich immer, woher soll ich denn wissen, was ich denke, wenn ich es nicht vorher von mir gehört habe? Also ich höre mir ja selber zu, während ich rede. Und wenn es dann gut ist, was da rauskommt aus dem Mund, denke ich mir nachher, wow, das ist ja ein geiler Gedanke. Kommt denn der her? Ne? Also den habe ich dann ausgesprochen. Und wenn es nicht so gut war, sage ich, ach so, das war jetzt nicht so. Ja? Und ich glaube, Introversion, du machst es andersrum, du überlegst ganz lang, was denkst du? Und wenn alle Irrwege und Fehlgedanken und so in dir durch sind, dann überlegst du dir, was für einen Satz kann ich nach außen rausgeben, der durchdacht ist, den ich nicht mit dem nächsten Satz wieder einreißen muss.
Ja, also ich erlebe das unterschiedlich, aber ich erlebe natürlich auch, dass das manchmal frustrierend ist, wenn man sich so ganz lange Gedanken gemacht hat und dann endlich diesen Satz oder die drei Sätze ausspricht und sie sind dann genauso Murks wie die 10 Minuten, die jemand, der viel Reden sich genommen hatte, um dann so zu 3 klaren Sätzen zu kommen.
Und ich als Extro verstehe oft das Endergebnis nicht.
Eben.
Was als Kondensat aus 10 Minuten Nachdenken kommen. Also ich habe das schon den Eindruck, du denkst manchmal 2 Tage über irgendetwas nach und dann sagst du 2 Sätze. Und ich soll aus den 2 Sätzen alles verstehen, was du 2 Tage lang von allen möglichen Seiten beleuchtet hast. Und da war natürlich auch Sätze dabei, die würdest du nie aussprechen, weil wenn ich die rauspicken würde, würdest du sagen, um Gottes Willen, was für ein Bild entsteht denn da von mir? Ja, also bastelst du so lang dran rum, bis du entscheidest, was du nach außen gibst. Und ich gebe halt 2 Tage lang jeden Gedanken fort von mir und erzähle das alles und hoffe, du nagelst mich auch nicht an einem dieser Sätze fest, den ich da irgendwann mal auf dem Weg gesagt habe, weil da sind doch Sätze dabei, die sage ich, um zu hören, ob sie stimmen.
Du redest dich halt an das Ergebnis ran.
Ja, ich rede mich hin.
Naja, das Problem ist natürlich auch, dass ich dann, wenn ich dann mit meinen Mega-Monster-Erkenntnissen ankomme und dann nicht verstanden werde, weil der ganze Zusammenhang, in dem das eingebunden ist, einfach, der ist ja in mir gewesen. Und ich denke, da gehe dann auch irgendwie davon aus, dass du das auch wissen müsstest. Ja. Ich bin dann immer ganz erstaunt, warum dann mein Gegenüber das nicht versteht. Weil ich natürlich merke, auf dem Weg, auf dem diese Erkenntnis entstanden ist, war ich halt mit mir ganz gut unterwegs, aber es war kein anderer dabei. Und das dann wieder zu rekonstruieren, um andere mitzunehmen, ist dann nicht so einfach. Ich merke aber auch, dass ich das lernen musste in den letzten 12 Jahren. Also, dass ich nicht, also ich konnte nicht darauf beharren, dass ich, weil ich so bin, jetzt auch so bleibe, sondern schon auch lernen musste, wenn ich anderen Menschen was mitteilen will, dass ich mehr von mir preisgebe, mehr erzähle und sie auch mehr an meinen Gedanken teilhaben lasse. Weil ich kann mich also entsinnen, dass ich, wenn ich früher vor Gruppen gesprochen habe, dann haben mich alle angeguckt, so nach dem Motto, ja und? Das ist so das, die typische Intro-Falle. Eine Woche nachgedacht im Seminar und getraut, endlich mal was zu sagen und die gleiche Erfahrung wie immer gehabt. So, alle gucken dich fragt an, kein Mensch versteht dich.
Echt, war so, ne?
Ja.
Ja.
Wohingegen ich dann heute höre, ah, das habe ich jetzt gut verstanden und das kann ich nachvollziehen und da triffst du einen Punkt. Also da merke ich, da hat sich viel geändert. Und das war auch mein großes Leiden und meine große Not, dass ich früher, ich möchte ja anderen mitteilen, ich möchte ja vor anderen sprechen, ich möchte ja ein Teil sein in einer Gruppe, der auch etwas von sich mitteilt. Und es hat mich schon auch sehr aus meiner Komfortzone rausgetrieben, das zu lernen.
Du hast aber auch fast jede Situation genutzt, um aus der Komfortzone rauszugehen. Also wenn ich sehe, wie viele Gesprächsrunden du bewusst initiierst, planst und durchführst und in jeder dich selber zwingst, was zu sagen. Also ich glaube, du zwingst dich da auch. Mhm. Nicht, weil es dir leicht fällt.
Nein.
Übrigens fällt es mir als Extro auch nicht per se einfach leicht, ja, wildfremde Menschen anzuquatschen und vor 500 Leuten einen Vortrag zu halten. Ich habe da auch Angst. Ja? Wahrscheinlich nicht so viel Angst wie ein Introvertierter. Aber ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube einfach, ich gehe mit der Angst. Ich nehme sie mit und rede trotzdem, obwohl es mir Angst macht, weil das Ergebnis für mich ist deutlich wichtiger als die Angst. Ja, so ist, glaube ich, ein Grundprinzip im Leben. Ja? Du musst Dinge haben, die sind so spannend, dass du es riskierst, trotzdem durch die Angst zu gehen, weil das, was da hinten rauskommt, was du erhältst, was du gewinnst oder was du der Welt schenken kannst, ist so viel bedeutender als diese Angst, die dich davon abhält, dich zu zeigen, den Mund aufzumachen oder zu reden. Und so erlebe ich es auch in Partnerschaft. Also die alle Dinge, die wir nicht aussprechen, ja, aus Angst, die werden immer größer und die haben immer mehr, die richten im Untergrund auch alles Mögliche an und es ist ganz wichtig, die Angst eigentlich, man kann die ja nicht wegmachen, so einfach, ne? Sondern einfach trotz der Angst oder mit der Angst. Wir sagen immer, nimm die Angst doch an die Hand und sag, komm Angst, zieh dich mal an, wir gehen raus, ja? Jetzt probieren wir es trotzdem, obwohl du da bist, gehen wir jetzt raus und zeigen uns.
Naja, ich glaube, alles, was wir in Beziehungen nicht extrovertieren, also nach außen bringen, das arbeitet einfach im Untergrund. Und so entstehen dann Bilder über den Partner, die wir einfach nicht mehr im Außen abprüfen, sondern die wir innerlich immer weiterbauen.
Mhm.
Und dann kommt man irgendwann, versteht man sich nicht mehr, weil das innere Bild des anderen ist so groß geworden. Und dadurch, dass es keinen Abgleich kriegt im Außen, dass der andere sich nicht dazu positionieren kann, dass wir Missverständnisse nicht aufdecken, dass wir ganz viel mit uns selber ausmachen, erlebe ich zumindest in unseren Beratungen, da entstehen die meisten Konfliktfelder in Partnerschaft.
Ja, wir bringen die ja oft zum Reden und wenn die sich dann das erste Mal zuhören, nach vielen Jahren Annahmen, Hypothesen über den anderen, sich irgendwo reingeschraubt haben in ein Bild über den anderen oder so, und wenn die dann reden und sich zuhören, die können das oft gar nicht fassen, was, wenn sie endlich mal reden und zuhören, was sie da erfahren über den anderen. Und dann wird's auch richtig spannend. Wer ist denn eigentlich der andere in meinem Bett? Der da neben mir liegt und aufwacht und der mit mir abends zusammen da sitzt. Also dieses sich wieder neu zu entdecken, das ist total schön. Und da helfen wir ganz oft Paaren, dass sie überhaupt mal zu wesentlichen Fragen sich zuhören, was jeder von ihnen dazu zu antworten hat. Dann kommen wir aber schon ins nächste Problem, dass die Extros oft nicht zuhören können.
Mhm. Ich wollte gerade auch sagen, was so die spezifischen Schwierigkeiten dann sind von Extroversion und Introversion in der Partnerschaft. Weil dieses Nicht-Miteinander-Reden, das gilt ja für beide Persönlichkeitsmuster gleichermaßen. Oder sich nicht verstehen.
sich nicht verstehen.
Nicht verstehen.
Sich nicht verstehen, weil man nicht weiß, wie der andere wirklich tickt und weil man sich da nicht hineindenken kann, wie anders er oder sie tickt. Aber ich wollte, davor wollte ich noch einmal zurück, weil ganz am Anfang hast du ja gesagt, dass du dich auch verändert hast. Und ich wollte erzählen, also das, sonst entsteht so ein Bild von Schwarz-Weiß, ne? Intro ist Intro, Extro ist Extro, da gibt's nichts dazwischen, da gibt's kein Hin und Her. Und ich wollte nur noch mal auch kurz meine Geschichte dazu erzählen. Also hauptsächlich wollte ich eine Geschichte erzählen, ne? Ganz lange. Nein, ich versuch's kurz zu machen. Ich war, als ich ganz klein war, so auch auf der Kippe wie Judith zwischen Introversion und Extraversion. Beides in mir angelegt, die Fähigkeit allein zurückgezogen, 3 Stunden lang Lego zu spielen im Kinderzimmer und mit niemand zu reden, aber auch die Fähigkeit, ganz viel zu reden und zu erzählen von mir. Und durch verschiedene Erfahrungen in meiner Familie und in der Schule habe ich allerdings wirklich beides in der intensiven Form gelernt. Einmal wirklich zu schweigen, heimlich zu werden, nicht mehr zu erzählen, was wirklich in mir vorgeht, aus Angst, da wieder verletzt zu werden, was so ein Weg in die Introversion wäre. Ja? Wenn ich rede, dann werde ich missverstanden, dann werde ich verletzt, dann nutzen das Menschen aus und so. Wenn man das viel erlebt, dann wird man immer stummer und immer stiller. Und ich habe eben durch die massive Konfrontation, wenn ich meinen Mund aufgemacht habe, auf einer Seite gelernt zu schweigen. Ich habe aber in anderen Kontexten, wie in der Schule, gemerkt, wenn ich da viel rede und lustig rede und tolle Geschichten erzähle und so, dann kriege ich Bestätigung, Anerkennung und Zuwendung. Die haben mir das ja geglaubt, da gab es keinen Widerstand, da gab es eher Interesse und Begeisterung für das, was ich rede. Und zu Hause habe ich oft erlebt, wenn ich den Mund aufmache, dass ich ja unglaublich naiv bin oder doof oder keine Ahnung habe vom Leben, wenn man sowas Dummes sagen kann. Und da bin ich eher verstummt. Und es gab dann tatsächlich auch in der Schule einen Umbruch. Ich wurde versetzt von einer Klasse in eine Parallelklasse zum Jahreswechsel und ich kam aus meiner mir vertrauten Klasse raus in eine vollkommen fremde Klassensituation, in der sehr viele, jetzt in meinen Augen damals, Elite-Schüler saßen, sehr strebsam, sehr fleißig, so sich elitär fühlend. Und ich kam aus so einer wilden Klasse, in der es viel Kommunikation gab und alle lustig waren und keiner so richtig Bock hatte, in die Schule zu gehen. Und ich kam in diese elitäre Klasse, die immer die beste der Schule war und so. Und da habe ich so Schiss bekommen vor den Reaktionen der anderen, dass die über mich dasselbe sagen wie zu Hause. Ja? Was redest du für dummes Zeug, Heiko und so. Und habe auch in der Schule angefangen zu schweigen. Und bin also ganz tief in die Introversion gerutscht. So weit, dass ich also weder zu Hause noch in der Schule den Mund aufgemacht habe. Ich habe mich nicht mehr getraut, mich zu melden. Wenn du introvertiert bist, dann kennst du das. Angst haben, dich zu melden. Angst haben, vor vielen Leuten zu sprechen. Also eine Person gegenüber geht ja noch. Ne? 2 ist schon Kleingruppe. Ne? 3 gegenüber, das ist schon, weiß man schon gar nicht mehr, wie man sich da zeigen darf. Und so ging es mir in dieser neuen Klasse und ich wurde so stumm, dass ich tatsächlich mich nicht mehr gemeldet habe, obwohl ich früher in der Klasse immer der war, der sich gemeldet hat. Ich habe sogar immer reingerufen und reingequatscht. Ich habe sogar anderen Schülern das Wort weggenommen, ohne mich zu melden. Und in dieser Zeit bin ich selbst da verstummt.
Sehr wichtig, was du, wenn ich jetzt mal kurz da einhaken darf, wichtig, was du sagst, zu wissen, weil es diesen Unterschied gibt und gerade Schüler dann immer, also die stillen Schüler immer so aufgefordert werden, sie sollen jetzt irgendwie mal was sagen. Und für die ist es ein totaler anderen Albtraum, vor der ganzen Klasse zu reden und so das Gefühl, dass einem dann oder dass dann in einem entsteht, dass man halt falsch ist und was man dann einfach auch so mitnimmt. Und was einem dann ja auch nicht zwingend aus der Introversion heraushilft. Weil dann nochmal mit Angst verbunden ist, ich muss jetzt vor vielen Leuten reden. Und eigentlich kann ich das langsam üben, indem ich vor 2 Leuten spreche oder vor erstmal in einer kleinen Gruppe mit anderen Schülern mich traue zu reden. Also wie lange ich da auch Unterstützung brauche. Und wenn es von mir gefordert wird, wo ich es einfach auch nicht kann, weil es so eine große Angst auslöst, ist natürlich auch fatal. Also das Wissen wäre ja gut in Schulen.
Die Lehrer, also wenn Lehrer diesen Unterschied nicht kennen, ist es absolut fatal. Es fängt schon im Kindergarten eigentlich an. Und dann werden die Kinder ja auch schon kategorisiert. Ne? Die ist so still, die traut sich ja nichts. Der ist so laut, der nervt ja total. Also für unser introvertiert oder extravertiert sein bekommen wir sofort ein Label. Wir bekommen sofort eine Beurteilung. Und was für mich damals spannend war, ist, wenn du, also wenn ich dann schweige aus Angst. Und jedes Mal, wo ich wieder aus Angst schweige, bestätigt sich diese Angst und sie wird eigentlich immer größer. Also ich habe gemerkt, wie ich immer, meine Angst wurde Woche zu Woche größer, nochmal den Mund aufzumachen. Jetzt hatte ich ihn ja auch so lange nicht aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt was sage, dann achten ja alle ganz besonders drauf, was wohl jetzt von mir kommt. Und dann habe ich vor lauter Angst irgendeinen Quatsch gesagt. Ich habe mich dann versprochen und dann ist mir nicht mehr eingefallen, was ich sagen wollte. Und was war die Erkenntnis daraus? Halt doch lieber die Klappe, es kommt eh nur Müll raus bei dir, Heiko. Und dann bin ich nochmal stiller geworden. Also tatsächlich bestätigt sich auch noch die Angsterfahrung der Introvertierten ständig und das ist eine Spirale nach unten. Bei mir war das dann so schlimm, dass ich gemerkt habe, wenn das so weitergeht, was für einen Beruf soll ich denn dann ergreifen?
Also, das hast du dich da schon gefragt.
Das habe ich mich, ich war 15, 16, mitten in der Pubertät und bin gekippt, also praktisch von dem, der an der Schule der große Geschichtenerzähler war, der dazwischen ruft, dazwischen quatscht, der in der Theatergruppe ist und so, gekippt zu jemand, der sich nicht mehr traut, den Mund aufzumachen. Also so ein krasser Wechsel. Und dann habe ich mich echt gefragt, was willst du mal später machen, wenn du dich nicht reden traust? Ich war jetzt nicht der Computerfreak, der sagt, ich brauche eh niemanden zum Reden oder so. Ja, der Nerd war ich nicht. Ich war ja eigentlich der Kommunikative. Und dann saß ich also öfters da und habe überlegt, was kann ich tun, damit ich irgendwie eine Chance habe, das wieder zu lernen. Und den Beschluss, den ich damals gefasst habe, den vermittle ich heute auch gerne anderen Menschen, die in ihrem Leben nicht die Fülle des Lebens erleben und in ihren Partnerschaften. Weil ich habe damals gemerkt, wenn ich nicht auf die Angst zugehe, sondern die Angst meide, dann wird meine Angst immer größer. Und habe beschlossen, das weiß ich noch jetzt, wie ich bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen und habe beschlossen, ab heute, wenn ich irgendwo Angst habe, mache ich genau das. Ich drehe mich um 180 Grad und laufe nicht mehr weg von der Angst, sondern ich gehe auf sie zu und sage, okay, du machst mir Angst. Das scheint was Wichtiges zu sein. Sonst hätte ich keine Angst. Angst hat man nur, wenn was wichtig ist, ja. Unwichtige Sachen machen einem keine Angst. Aber wenn mir was wichtig ist, dann habe ich Angst, da Fehler zu machen, das nicht gut genug zu machen, dass es mir nicht gelingt, dass ich es nicht schaffe und so. Die Ängste entstehen da, wo es wichtig ist. Und dann muss ich drauf zugehen, weil da liegt etwas, was mir wichtig ist. Und diesen Beschluss habe ich durchgezogen und ich ziehe ihn durch bis heute. Alles, was mir Angst macht, heißt für mich umdrehen und auf die Angst zu gehen. Und dann nehme ich die Angst einfach unter den Arm und dann gehen wir zusammen in die Richtung. Da habe ich es geschafft. Ich bin also, habe die Introversion durchbrochen. Mein erster Auftakt war dann, eine Rede zu halten vor 1600 Schülern. Unsere Schule war so groß. Und ich habe mich exponiert und habe dort eine halbstündige Rede gehalten, um mich meiner Angst zu stellen. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, Durchbruch. Ich kann das. Und ich darf dabei auch Fehler machen. Und wenn nicht alles total toll ist, ist es trotzdem gut genug. Und so habe ich angefangen. Und heute liebe ich es. Also eigentlich geht's so ab 500 Zuhörern los, dass ich richtig Spaß habe. Ja, ich rede auch gern vor 20 Leuten. Aber wenn das über 100, über 500 wird, ist eigentlich am besten. Da kommt die geilste Energie auf für mich. Da merke ich auch, wie viel Freude ich daran habe. Und wie ich da tanke. Jetzt sitzt mir Judith wieder mal schweigend gegenüber.
Naja, und denkt nach. Ich denke gerade nach.
Das ist übrigens auch gut, wenn Judith sitzt und guckt, wenn sie dann sagt, ich denke gerade nach, ich sag gleich was. Das hilft mir, weil sonst rede ich einfach weiter.
Ja, aber wenn du jetzt nicht geguckt hättest, dann hätte ich noch lange nachgedacht.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, also wenn ich jetzt überlege, was ich nachgedacht habe, ich habe deine Geschichte so abgeglichen mit dem, wie ich das erlebe oder erlebt habe für mich innerlich. Und ich kann gar nicht so richtig diesen Punkt benennen, wo ich mich entschieden habe, dass es anders wird.
Du hast dich vielleicht noch gar nicht entschieden.
Das ist für mich jedes Mal wieder eine Entscheidung.
Ja.
Also so mich dem zu stellen. Und ich weiß, dass ich ganz viel, also ich habe dann nicht so viele positive Erfahrungen gemacht und trotzdem habe ich mich immer wieder getraut. Mhm. Also so, wenn ich auf diesen Weg zurückgucke, dann denke ich, habe ich lange Jahre für mich zumindest schlechte Erfahrungen gemacht, aber diese schlechten Erfahrungen habe ich vielleicht auch nur gemacht mit, wenn ich mich nach außen gezeigt habe oder erzählt habe, was mich beschäftigt, weil ich die Art, wie die Menschen dann reagiert haben, eben auch introvertiert interpretiert habe, anstatt mal nachzufragen, wie sie eigentlich mich wahrnehmen oder ob sie das verstanden haben, was ich da erzähle.
Und introvertiert interpretiert heißt, du hast, nachdem du gesprochen hast, gedacht, oh Mann, das war jetzt totale Scheiße, und hast nicht gefragt, wie es ankam.
Genau. Ich habe in meinen Vorträgen immer so gemerkt, da guckt, also ich beobachte mich da immer noch dabei, dass ich dann so gucke, ah, da guckt jemand komisch. Früher hat eine sachliche Nachfrage oder ein kritischer Blick im Publikum mich wirklich auch noch verstummen lassen. Also ich habe ja auch Erfahrungen in meinem Leben gemacht, wo ich wirklich auch in der Prüfung einfach verstummt bin. Ich habe nichts mehr gesagt. Also so, ich kenne ja auch den Moment wirklich, dass es in Situationen, wo es drauf ankommt, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich weiterspreche, sondern dass es in mir dann wirklich stumm wird und es gibt keine Macht mehr, die ich habe, dann in dem Augenblick mich da rauszuziehen. Also das ist ja wirklich auch etwas, was ich erfahren und erlebt habe. Und über die Jahre hinweg gemerkt habe, dass ich dann, also wenn ich mich in mich zurückziehe und so meinen eigenen Film dazu habe, warum der oder diejenige jetzt gerade komisch geguckt hat oder das gefragt hat, dann komme ich wieder ins Verstummen. Dann verliere ich den Faden, dann verliere ich den Inhalt, dann komme ich nicht weiter. Und habe gemerkt, dass durch das mich erstmal zeigen damit und sogar meinem Publikum zumuten, zu sagen, ich habe jetzt hier gerade total den Faden verloren, kam ich in Bewegung, also wieder durch das Sprechen. Oder ich habe nachgefragt, sie gucken gerade so skeptisch, was ist bei Ihnen? Dann haben die Leute gesagt, also wissen Sie, Sie haben da gerade was erzählt, was gut in mir nachwirkt. Und ich habe dann auch drüber nachgedacht. Aber der Blick hatte jetzt ursächlich irgendwie nichts mit dem zu tun, was ich da gesagt habe. Vor allem ja, nicht
schon, aber nichts Kritisches.
Also nicht nach dem Motto, was redet die denn da, sondern eher, ah, das interessiert mich jetzt und dann muss ich innerlich nachgehen. Und so habe ich, glaube ich, über die Jahre Sicherheit bekommen darin, dass wie ich Blicke, Nachfragen, Kommentare von Menschen interpretiere, erstmal gar nicht so viel damit zu tun hat, wie die das meinen, sondern das ist mein eigener innerer Film. Und wie wichtig ist auch das, und da komme ich auch nochmal auf das Thema Partnerschaft zurück, sich da auszutauschen und wirklich minutiös miteinander zu besprechen. Was hast du gesagt? Wie ist es bei dir angekommen? Was habe ich gesagt? Hast du das verstanden? Fühle ich mich verstanden von dir? Also so, es geht eigentlich immer wieder aus dem Innern heraus, sich gegenseitig zuzumuten, zu extravertieren und das, was in einem sonst in einem verborgen bleibt, dem anderen zu zeigen. Mhm. Das war jetzt ein weiter Bogen.
Ja, so weit, dass ganz viele Zwischenschritte in meinen Augen noch wichtig sind, die man alle erzählen kann, damit man noch viele, viele Sachen erzählen kann und sich wichtig machen kann. Aber ich glaube, dass viele Zwischenschritte wichtig sind, weil du sprachst jetzt am Schluss davon, wie wichtig es ist, dass ich dann auch dir sage, was ich von dem, was du gerade gesagt hast, verstanden habe. Damit wir begreifen, was kommt beim anderen eigentlich an. Und da sind wir schon beim Zuhören, bei der Fähigkeit zuzuhören und noch nicht mal bei der Fähigkeit, mich zu extrovertieren, also mich zum Ausdruck zu bringen. Und weil du das so schön formuliert hast, dass man, ich muss mich doch lernen zu zeigen, mich zum Erkennen geben. Ja? In unserer ersten Folge, glaube ich, oder zweiten Folge vom Podcast haben wir ja erzählt, dass wenn ich mich zeige, mich zum Erkennen gebe und der andere mich erkennt, dann fühlen wir uns geliebt. Das heißt, dieses Thema, wie kann ich mich zeigen über Sprache? Ja? Wie kann ich lernen, von mir zu reden? Wie wichtig das ist für die Introversion und wie wichtig es ist, den anderen dann wirklich zu erkennen in seinen Worten und etwas zu verstehen über das Thema Intro-Extro, ist zum Beispiel ein Anfang, sich zu erkennen in der Unterschiedlichkeit. Und ich glaube auch, da kann man ganz lang und oft drüber reden und sich auch die Narrative erzählen, die Geschichten, die man erlebt hat. Wieso bin ich so? Wieso habe ich Angst zu reden? Wieso interpretiere ich den Blick des anderen jetzt als kritisch und lässt mich verstummen? Was passiert, wenn ich den Faden in mir verliere? Was für Ängste kommen da hoch? Sich darüber zu unterhalten und sich die Geschichten zu erzählen, die einen geprägt haben, das hilft einander zu verstehen. Und das hilft einander zu erkennen. Und wenn du deine Geschichten erzählst, merke ich so, ah, deswegen bist du so, Judith. Und ich sehe dich und ich verstehe dich und kann dich anerkennen in dem, womit du ringst, womit du kämpfst und wer du bist. Und find's auch noch total spannend, deine Geschichten zu hören. Also ich hätte jetzt auch schon wieder 20 Fragen an dich.
Ja, sag doch mal.
Wie das da war in der Schule und ob du eher bei Erwachsenen verstummt bist oder bei Gleichaltrigen und wie das ist, wenn du mit Jüngeren zusammen bist und wie war das mit deinem Bruder, habt ihr viel geredet oder nicht? Also wie war die Kommunikation in eurer Familie, haben die Eltern, wer von den beiden hat denn mit Schweigen den anderen bestraft oder hängen lassen, weil oft erlebe ich ja dein Schweigen als Strafe. Hm. Ich erlebe dein Schweigen als Rückzug, als Verweigerung, als Widerstand, als Desinteresse und tatsächlich auch als Strafe, weil du ja weißt, wie wichtig mir das Reden ist, wie viel ich da tanke und wenn ich mit dir reden kann, wird unsere Beziehung für mich zur Tankstelle. Dann komme ich aus dieser Beziehung raus und habe getankt fürs Leben und kann mich dem Leben stellen. Wenn du aber immer schweigen willst, wenn ich heimkomme, weil du den ganzen Tag schon geredet hast, mit Leuten im Coaching, am Telefon, Paarberatung, Familienberatung und dann hast du noch, ja. Und dann komme ich heim und will dir erzählen von meinem unglaublichen Tag, was ich wieder alles erlebt habe und du sagst, oh Gott, wie noch jemand mit einer Geschichte und einem Drama und einem Erlebnis und ja, dann fühle ich mich abgelehnt und ich kann auch nicht tanken bei uns in der Beziehung. Und dann kostet es mich Kraft, still neben dir zu sitzen. Dann gehe ich lieber und telefoniere. Oder rede mit anderen, um Kraft zu tanken.
Ja, aber das sprichst du genau nochmal das an, dass es auch immer wieder so eine Entscheidung ist, dass ich meine Introversion überwinde, weil ich weiß, dass es dir wichtig ist, zu reden. Und dass ich am Tag meine Gespräche auch dosiere, dass ich noch die Zeit und den Nerv habe, mir noch was anzuhören.
Ja, du darfst dir gerne tagsüber deine stille Phase holen,
das damit ich jetzt abends auch
Zeit für mich hat.
Ja.
Für Energiekapazität, mich zu hören. Mhm. Ich will dich ja auch hören. Also es geht mir ja auch darum, dich mitzubekommen. Hab dir kurz bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben, habe ich gesagt, ich will doch noch so viel mehr von dir wissen und verstehen. Erzähl mir doch noch mehr von dir. Ja? Also ich habe ja auch, obwohl ich gern selber rede, eine Sehnsucht, dich reden zu hören. Oder einen Wunsch. Sag mal nur einen Wunsch.
Ja.
Um den Druck nicht exorbitant hochzumachen.
Aber das zeigt es, also wie schwierig es eigentlich in den nächsten Beziehungen ist, so nochmal mehr, also mir zumindest, fällt es dann nochmal schwerer, diesen Punkt innerlich zu überwinden.
Und hast du eine Ahnung, warum? Weil ich habe mir gerade im Hinterkopf geistert bei mir dauernd der Satz, du musst dich jeden Tag mehrfach dafür entscheiden zu reden. Ich denke mir, entscheid's doch einmal für immer, weil das habe ich gemacht. Einmal die Entscheidung, ich gehe auf die Angst zu, ich zeige mich, ich werde nicht schweigen, ich werde von mir erzählen, dann muss ich nicht jeden Tag so viele Entscheidungen treffen, den Mund aufzumachen. Und du wägst in jeder Situation ab, ob du das darfst, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt bringt. Stimmt, du hast ja vorher gesagt, Extros tanken beim Reden, ja. Und du tankst ja nicht beim Reden.
Das ist unterschiedlich.
Das kostet dich ja meistens Kraft. Ne? Also im echten Intro, für den ist es richtig anstrengend zu reden. Der ist nach einer Stunde Gespräch, braucht er auch eine Stunde Pause, um sich von dieser Anstrengung oft zu erholen. Also für echt starke, introvertierte Menschen ist das so. Das ist eine Stresssituation, Anstrengung. Ne? Hm. Sie müssen zuhören, reagieren, sie müssen die richtigen Sätze und Worte sagen und nach einer Stunde sagen die, jetzt bin ich aber ganz schön durch. Und vor allen Dingen, wenn das so zum Battle wird, wie mit mir, ja, weil ich so viel rede und so eindringlich und so kurze Pausen mache, dann ist das für den Intro ja Stress. Wo kann ich dazwischen? Wann kann ich mal was sagen? Jetzt habe ich es vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Was denkt der jetzt von mir? Und diese ganzen introvertierten Muster, die da ablaufen, ja. Das kann anstrengend sein, wahrscheinlich. Und ich find's wahnsinnig, schenkt mir so viel Kraft, wenn ich reden kann. Geht's mir nachher richtig gut. Möchte ich weiterreden.
Mir geht's auch meistens besser danach.
Aber ihr hättet jetzt mal Judiths Gesicht nebenbei sehen sollen. Da sieht man richtig, wie es denkt und grübelt und mitgeht.
Ja.
Also das auf jeden Fall hast du wenigstens noch eine extrovertierte Mimik. Es gibt ja Introvertierte, da wackelt nichts. Die schauen konstant starr, wenn sie zuhören. Da wackelt nicht, die Augen gehen nicht mit, die Augenbrauen grausen sich nicht, die Stirn runzelt nicht, da gibt's kein Lächeln zwischendurch, die legen den Kopf nicht mal zur Seite, da kommt nicht mal ein Grunzgeräusch wie so oder 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 nichts, ne? Und Judiths Gesicht spricht eigentlich die ganze Zeit, ne? Also sie spitzt den Mund, dann verdreht sie die Augen, dann runzelt sie die Stirn, dann nickt sie, dann schüttelt sie den Kopf, dann dreht sie. Und das sind für mich ja schon Kommunikation, das sehe ich ja ganz viel. Wenn du so richtig, richtig, richtig introvertiert bist, dann wackelt bei dir nichts. Du kannst dich hinsetzen und zuhören und dein Gesicht ist wie erstarrt. Das ist für den Extro pure Panikzone so gegenüber. Bei dem nichts wackelt, sich nichts bewegt, weil ich nicht weiß, was macht der mit dem, was ich ihm sage. Da verstumme ich übrigens auch bei solchen Introvertierten, weil ich mich frage, was machen die da?
Da gibt es doch auch so Studien mit kleinen Kindern. Ich habe jetzt gerade den Begriff vergessen.
Ja.
So, wo den Müttern dann gesagt wird, dass sie nicht mehr, also es sind so Einjährige, ne, oder noch kleiner, nicht mehr mimisch auf ihr Kind reagieren so dürfen, also dieses Frozen Face, ich weiß gar nicht, ich weiß den Begriff jetzt gerade nicht, jetzt habe ich gerade ein Video drüber gesehen. Und wie die Kinder innerhalb kürzester Zeit total in die Verzweiflung kippen, anfangen zu weinen, völlig außer sich geraten, wenn sie keine Rückmeldung mehr kriegen, so durch ihr Gegenüber.
Keine Response bekommen. Ja. Und das macht nicht nur kleine Kinder wahnsinnig, und eigentlich Partner. Macht es auch Partner wahnsinnig.
Ja.
Wenn ich nicht mehr verbal und nonverbal reagiere. Und die Mütter schauen ihre Kinder ja noch an.
Ja.
Die zeigen nur keine emotionale Reaktion und keine Mimik und dürfen nicht reden.
Ja.
Und nach wenigen Sekunden werden die Kinder, der Hautleitwiderstand steigt, der Stresslevel steigt, ihre Herzfrequenz steigt und ihre Atmung wird flacher und die werden und dann fangen sie an zu weinen, ne? Und zu schreien, weil sie verzweifelt sind, dass ihr Gegenüber nicht reagiert. Und das ist übrigens mein größter Wunsch an alle Introvertierten, die das jetzt hören, ja. Bitte zeigt Reaktionen, zeigt, dass in euch Leben ist, wackelt, verzieht euer Gesicht, reagiert, nickt, sagt, ja, sagt, boah, cool, hey, krass, oder irgend sowas, ja. Also reagiert mimisch und auch am besten mit ein paar Geräuschen, dass euer Gegenüber begreift, ihr seid Zuhörer, ihr seid da, ihr seid noch wach und ihr werdet erreicht. In der Botschaft.
Ja, das bringt einen dann vielleicht auch mal aus der innerlichen Starre des Nachdenkens und in Kontakt mit dem Gegenüber.
Ja. Und genauso mahnend kann ich natürlich sagen zu euch Extrovertierten, ja, haltet doch einfach mal die Fresse und gebt den Introvertierten eine Chance zu antworten und zu reden. Und da gebe ich dir jetzt wiederum recht, ich muss mich in jedem Gespräch mit uns beiden 20 Mal entscheiden, jetzt nicht dazwischen zu reden, dir nicht nach einem Halbsatz meine neueste Idee dazwischen zu sagen, die in mir weiterdenkt, sondern ich muss mich jedes Gespräch entscheiden, dass ich dir jetzt ganz bewusst zuhöre und so lange warte, nicht bis du die erste Atempause machst, ja, sondern so lange zu warten, bis dein Gedanke scheinbar fertig ist. Und dann auch, wenn du fertig bist, noch ungefähr 5 bis 10 Sekunden zu warten, falls dir noch ein Nachsatz oder Nachgedanke einfällt. Und dazu muss ich mich bewusst ständig erinnern, wenn ich kommuniziere mit dir. In der Therapie muss ich das nicht, weil ich da auf ganz bewusst einmal umschalte am Anfang auf Zuhören. da ist ja nicht wichtig, dass ich viel erzähle. Da ist wichtig, dass die Klienten viel erzählen.
Du hast das ja schon, also oder wir haben das in unserem Paarabend ja auch öfter mal angeraten, wenn gerade so sehr extrovertierte und sehr introvertierte Partner so zusammen waren und die Extrovertierten gefragt haben, was sie machen sollen. Und dann wirklich auch mal gesagt hast, versuch mal zu schweigen. Und dann die Verblüffung groß war, dass der andere auf einmal anfing zu reden.
Ja, mehr als zwei Sätze am Stück. Und wenn ich dann noch ab und zu nicke und sage, ist extro und sonst nichts, dann kann ich Glück haben, dass der introvertierte Partner sogar 3 bis 5 Minuten am Stück redet. Und da erfahre ich Dinge, die ich schon seit vielen Jahren nie gehört habe. Ja, was kann man noch lernen? Also da ich als Extro lernen muss, eher zu schweigen. Introversion kann ja auch lernen, mal am Stück zu reden. Und wir empfehlen ja fast allen Paaren, die bei uns sind, eigentlich empfehlen wir es, glaube ich, allen, dass sie das Zwiegespräch führen. Dass sie also sich einmal die Woche 1,5 Stunden Zeit nehmen und jeder bekommt eine Dreiviertelstunde und erfüllt sie mit, indem er von sich erzählt. Was ihm wesentlich ist, was ihn bewegt, was ihn zutiefst beschäftigt, was seine wesentlichen Gedanken und Erfahrungen sind, die er in dieser Woche gesammelt hat oder was ihn eben gerade in sich tief bewegt. Und für Introversion ist es ein ziemlicher Horror. Eine Dreiviertelstunde lang nur von sich zu reden. Die Methode kommt ja von Michael Lukas Möller, der leider schon nicht mehr lebt, und hat die ganz gut beschrieben und wir haben verschiedene Abwandlungen davon ausprobiert über die letzten Jahre und damit experimentiert. Und ich glaube, dass also einer der größten Effekte dieses Zwiegesprächs ist es, zu lernen, von sich zu reden, zusammenhängend, ja, mal länger als 10 Sätze.
Was auch immer noch so eine Empfehlung ist, auch all das, was in uns denkt, auszusprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dann behalte ich das nicht in mir, sondern ich sage, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll.
Genau.
Oder mir ist gerade ganz komisch, wenn du so guckst. Also all das, was in uns ja, es ist ja etwas in uns.
Ich kann auch sagen, ich habe gerade eine Idee, aber irgendwie kann ich die noch gar nicht ganz greifen. Ich muss mal überlegen, also der erste Gedanke, der ist noch so verschwommen. Das kann ich auch alles aussprechen.
Ja. Und ich kann sagen, ich habe gerade gar nichts in mir und ich denke, das ist alles sowieso total langweilig, was ich dir jetzt erzähle. Und eigentlich frage ich mich sowieso, ob in meinem Leben irgendwas spannend ist. Also all das, wo wir dann so innerlich auch suchen oder auf die Suche gehen, was kann ich jetzt von mir erzählen, das ist ja schon etwas, was in mir ist. Und auch so diesen Prozess transparent zu machen.
Da bekomme ich ja mit, was du denkst und wie du auf die Welt schaust und auf dich. Und wir kriegen aber immer wieder die Rückmeldung, dass also Paare, die anfangen mit dem Zwiegespräch, dass die introvertierten Partner sagen, also für mich ist das ein reiner Horror, ich habe da nichts zu sagen, nach 10 Minuten fällt mir nichts mehr ein, die Gesprächssituation ist unmöglich, da kann ich nicht kommunizieren, ich kann nicht eine Dreiviertelstunde am Stück reden, ich brauche Fragen und so. Und da sieht man, also wie schwer das anscheinend fällt, sich Raum zu nehmen und so tief über sich nachzudenken und das dann auch noch zu äußern, ja, mich sichtbar zu machen, erkennbar zu machen, dass das muss man richtig trainieren und üben. Und tatsächlich, Introversion muss das üben. Wenn ich eine Dreiviertelstunde kriege, über mich zu reden, dann sage ich, ach nur? Ja, ich habe so viel Wichtiges und Wesentliches erlebt diese Woche und gedacht, und jetzt soll ich das alles in eine Dreiviertelstunde packen. Ja? Ich beschränke mich dann auf ein wesentliches Thema dieser Woche, wo ich erzähle, was da in mir alles passiert ist. Und Judith und ich, wir kennen das auch, dass ich so, wenn wir unsere Kinder besuchen in Freiburg, dass ich dann kann 6 Stunden, 7 Stunden durchreden im Auto und ihr von mir erzählen, was mich gerade in den letzten Wochen zutiefst bewegt. Und da rede ich durch. Also da werde ich kaum unterbrochen und Judith kriegt eine Ahnung, was mich Tag und Nacht bewegt und beschäftigt.
Was du jetzt ansprichst, ist, dass es eben auch diesen Rahmen braucht. Auch das Zwiegespräch ist kein Gespräch so zwischen Tür und Angel, sondern wo wir uns als Paar richtig Zeit nehmen und es richtig so in unseren Tagesablauf oder in unsere Woche mit einbetten, damit ganz klar ist, und es ist, da üben wir jetzt miteinander sprechen. Ja. Also fällt es euch schwer, miteinander zu reden und ins Gespräch zu kommen und merkt, ihr bekommt voneinander nichts mit, dann ist es ein wesentlicher Termin einmal in der Woche, dass ihr euch zusammensetzt und euch mitteilt gegenseitig. Und das ist dann eben auch ein Termin, der nicht verschoben wird, weil irgendwas anderes jetzt gerade wichtig ist, sondern der ist ganz wesentlich, um das zu üben.
Ja, man muss immer vorsichtig sein. Also es ist nicht lernen, miteinander zu sprechen. Es ist lernen,
von sich zu sprechen.
Von mir zu sprechen. Ja. Und auf der anderen Seite zu lernen, einfach mal zuzuhören und nicht nach jedem dritten Satz dazwischen zu grätschen, nachzufragen, selber von sich zu erzählen, sondern, also ich als Extro musste am Anfang lernen, diese Dreiviertelstunde wirklich mit meiner Konzentration zuhören, bei dir zu sein. Obwohl ich schon nach den ersten 5 Sätzen gedacht habe, jetzt muss ich, ich habe so ein geiler Gedanke, da muss ich was dazu sagen. Und den vergesse ich jetzt auch noch und dann, es kommt schon wieder einer und ich hätte ja so viel von mir zu erzählen. Und zu lernen zuzuhören und zu lernen von sich zu sprechen. Mehr nicht. Das ist noch nicht Dialog. Das ist ein ganz anderer Spielplatz zu sagen, ich will lernen, miteinander zu reden. Aber erstmal muss ich natürlich von mir sprechen lernen.
Ja, und zuhören.
Und zuhören. Wahrscheinlich ist es cool, wir machen daraus, wie angekündigt, auch so kleine Methodenfolgen für euch, also so Methoden-Skill, Skill-Einheiten, Methoden lernen und würden dann auch in einer Folge mal das Zwiegespräch mit seinen Regeln und seiner Struktur euch vorstellen. Aber wir haben euch auch in der Folge, in der wir es das erste Mal erwähnt haben, schon gesagt, wo ihr auf unserer Homepage das Zwiegespräch zum Download findet, so dass ihr auch da einfach hingehen könnt und euch die Anleitung runterladen könnt und dann euren Partner, eure Partnerin einladen könnt, diese Gesprächsstruktur mal auszuprobieren. Ja.
Das war's für heute.
Ja, sonst wird es so endlos lang.
Genau.
Und wir können da das nächste Mal weitermachen. Denkt mal nach, seid ihr eher introvertiert, eher extravertiert? Wo steht ihr? Könnt ihr wechseln zwischen den beiden Seiten? Und wenn ja, was braucht ihr für Bedingungen, dass ihr wechseln könnt? Also was brauche ich als Extro, damit ich auch mal der Zuhörer sein kann? Was brauche ich da für Bedingungen? Braucht ihr auch einen Rahmen dafür, dass ich mich aufs Zuhören einstellen kann? Und wenn ihr eher introvertiert seid, was braucht ihr für Bedingungen, dass ihr euch mal zeigen könnt und den Raum auch wirklich nehmt, über euch zu erzählen? Manche Introvertierte müssen sich Notizen sammeln über die Woche, was ihnen wichtig ist, was sie beschäftigt, immer so ein Tagebuch reinschreiben. Schöne introvertierte Sache, ne? Tagebuch schreiben, sich Einträge machen, was einen so beschäftigt. Und das kann man dazu nehmen ins Gespräch und sagen, boah, wenn ich so die letzten Tage durchblätter, da ist ja doch ganz viel passiert, worüber ich reden könnte. Und dann können sie viel besser von sich erzählen, wenn sie in ihre Aufzeichnungen gucken. Ich als Extro, ich habe jede Sekunde so viel Gedanken, ich brauche kein Buch, wo das drinsteht, wo ich noch mehr Themen finde. Ja. Aber was brauche ich für einen Rahmen, damit ich mich mitteilen, zeigen kann und damit ich zuhören kann? Und dann wünschen wir euch erstmal, dass ihr vielleicht darüber ins Gespräch kommt. Wieso seid ihr so, wie ihr seid? Eher introvertiert, eher extrovertiert? Und was braucht ihr im Kontakt mit dem anderen? Was fällt euch schwer, was fällt euch leicht?
Und wo könnt ihr euch da gegenseitig auch unterstützen und einladen?
Ja, vielleicht voneinander lernen.
Ja.
Aber vor allen Dingen den anderen erkennen, damit die Liebe wieder mehr Raum und mehr Platz zwischen euch hat. Und ihr mehr Wertschätzung für die Andersartigkeit gewinnt und nicht sagt, mein Gott, du redest immer so viel, es geht mir so auf den Sack. Oder mein Gott, muss ich dir alles aus der Nase ziehen, das ist fürchterlich, mit dir kann man nicht reden. Da sind wir nicht in der Wertschätzung für die Andersartigkeit. Und wie können wir wieder lernen, die Andersartigkeit zu lieben und in ihrem Wert zu erkennen?
Ja, ich glaube, erstmal geht es darum, sie zu erkennen und anzuerkennen und es erstmal als Tatsache zu sehen.
Ja, und nicht als absichtlich nervend.
Genau. Nicht, dass das der andere absichtlich macht oder ich das gegen mich nehme, sondern dass es einfach so ist, dass es da unterschiedliche Qualitäten gibt.
Ja.
Ja, das war's für heute. Wir sagen euch Tschüss.
Eine gute Zeit. Und viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal.
Bei den neuen Begegnungen miteinander.
Das war unser Podcast Beziehungsweise
mit Heiko und Judith.
Ciao.
Ciao.